Guten Morgen und herzlich willkommen zum 23. Skript der Vorlesung Algebraische Zahlentheorie im Sommersemester 2021. Heute wollen wir die Endlichkeit der Klassenzahl beweisen. Und wir werden damit anfangen, noch zwei weitere wichtige Eigenschaften von Normen zu beweisen. Das sind Propositionen 23.1 und 23.2. Und dann werden wir daraus Satz 23.3 beweisen. Unser Hauptziel haben wir dann in Satz 23.6 erreicht. Dafür werden wir die Aussage vom Satz 23.4, das ist die Minkowski-Schranke, hier geben und gleich anwenden. Aber der Beweis von der Minkowski-Schranke werden wir erst im nächsten Skript führen. In diesem Skript werden wir wirklich sehr viel aufrufen, stillschweigend aufrufen von der Algebra 2, Kapitel 4, Dedekind Ringe, auch Modulen überhaupt Idealringe und Eigenschaften der Norm und Diskriminante von Skript 15, 16, 17. Also es kommt alles jetzt zusammen, um diese wichtige Meilenstein zu erreichen. Also erstmal Proposition 23.1, hier Seite 1. Also Ansatz wie immer, wir haben einen Zahlkörper L über Q von Grad N. Wir nehmen ein Ideal A in OL und eine Basis, eine Z-Basis für A. Dann gilt es, dass die Diskriminante von OL über Z mal die Norm von A zum Quadrat ist gleich D von Y1 bis Yn. Die Notationen benutze ich hier, die wurden eingeführt in dem Kapitel über die Norm und die Diskriminanten. Also bitte nochmal Skripte 15, 16, 17 aufrufen dafür. Hier ist mein A ein nicht triviales Ideal. Also ich bemerke hier zunächst, dass die Aussage sinnvoll ist. Wir wissen, dass OL ein freies Set-Modul von Rang n ist und außerdem ist der Index von A in OL endlich. Das haben wir im letzten Skript gezeigt. Es folgt dann aus Bemerkung im letzten Skript 22.1, dass A ein freies Set-Modul von Rang n ist und daher ist es sinnvoll, überhaupt zu sagen, sei Y1 bis Yn eine Z-Basis für A. Also damit ist die Aussage erstmal sinnvoll. Und jetzt berechnen wir mit Diskriminanten, wie wir es so oft bisher gemacht haben. Also wir nehmen uns eine Z-Basis für OL, die beträgt wieder n Elemente. OL ist ja frei von Rang n. Also sei E1 bis En eine Z-Basis für OL und wie gesagt Y1 bis Yn eine Z-Basis für A. Und jetzt schreiben wir die Yi in der Basis EJ mit Einträgen, also mit Koeffizienten in Z und bekommen diese Matrix, die habe ich A genannt, mit diesen YiJ-Einträgen, die alle, das ist also eine n mal n Matrix mit Koeffizienten in Z. Und jetzt berechnen wir, wie wir es in der 17. Vorlesung gemacht haben, den Zusammenhang zwischen D von Y1 bis Yn bzw. D von E1 bis En. Also die Beziehung entsteht durch die, den Faktor des Determinante von A zum Quadrat. Per Definition ist aber D von E1 bis EN die Diskriminante von OL über Z. Also alles zusammen bekommen wir diese Gleichung hier, die erste In-Display-Gleichung in dem Beweis. Außerdem von der Bemerkung 22.1 zweiter Posten nahmen wir, dass der Absolutbetrag der Determinante von A ist gleich der Index von A in OL. Aber dieser Index ist ja nichts anderes als die Norm von A per Definition. Und alles zusammen bekommen wir letztendlich die Formel dy1 bis yn ist gleich Norm A zum Quadrat, Diskriminante von OL über Z. Diese Formeln werden wir stillschweigend später jetzt bei unseren Berechnungen aufrufen. Hier gleich in Proposition 23.2. Also sei Beta in OL ungleich 0, dann gilt eine interessante, unerwartete Beziehung. Die Norm vom Ideal, was von Beta erzeugt ist, ist der Absolutbetrag von der N L über Q Norm von Beta. Ja, a priori diese N L über Q Norm von Beta ist eine ganze Zahl, aber wenn wir die in Absolutbetrag nehmen, dann bekommen wir eine natürliche Zahl und das erklärt die Beziehung zwischen Norm vom Hauptideal und Norm von Element. Und der Beweis ist wieder ähnlich, wie wir gerade in 23.1 geführt haben. Also wir nehmen eine Z-Basis für OL wieder, E1 bis EN. Wir wissen, also OL ist frei von Rang N. Und dann können wir behaupten, dass Beta mal E1 bis Beta mal EN eine Z-Basis für unser Hauptideal, das von Beta erzeugt wird. Das ist unmittelbar zu prüfen. Aus Proposition 23.1 folgen wir nun, dass D von Beta E1 bis Beta EN gleich Diskriminante OL über Z mal Norm von diesem Hauptideal zum Quadrat. Andererseits, per Definition von D, haben wir auch, dass D von Beta E1 bis Beta EN die Determinante der Matrix-Darstellung der bilinearen Form in diese Basis Beta EI, Beta EJ. Also wenn ich schreibe hier Beta EI, Beta EJ, das heißt die Determinante der Matrix, die diese als Einträge hat, EJ. Ich habe hier jetzt zu Ende gelesen in Seite 1 und jetzt berechnen wir alles zusammen oben in Seite 2 und das kam auch teilweise in den Übungsblättern. Also die Berechnungen mache ich hier nicht mehr ausführlich. Was ist diese Determinante, die zuletzt erschienen ist? Die Determinante von der bilinearen Formdarstellung BLQ von Beta E I Beta EJ, das ist die Determinante von Sigma I Beta Sigma I EJ, die Matrix, die diese Sigma I Beta Sigma I EJ als IJ-Eintrag hat, zum Quadrat, wobei, wie immer, wie in dem Ansatz von Skript 22, die Sigma I, die Einbettungen von L in eine normale Hülle von L über Q oder einfach in C sind. Das haben wir also vorher berechnet. Und jetzt können wir weiter mit den allgemeine Eigenschaften von Determinanten hier daraus schließen, dass nochmal diese letzte Determinante berechnen, die Determinante von der Matrix, von denen IJ-Eintrag Sigma I von Beta Sigma I von EJ ist gleich Sigma 1 von Beta, Sigma n von Beta, Determinante von der Matrix, die Sigma I EJ als IJ-Eintrag hat. Und wenn wir das jetzt anschauen, diese Produkte, da erkennen wir wegen die Ergebnisse von Skript 16, 17, dass das die Norm L über Q von Beta ist. Also wir für diesen ersten Produkt und dann bleibt übrig Determinante der Matrix von den ein IJ-Eintrag, der Eintrag Sigma I von EJ ist. Alles zusammen jetzt bekommen wir die Berechnung, also wir schauen uns nochmal die Formel Ende Seite 1 und setzen ein, was wir hier für diese Determinante von BL über Q Matrix berechnet haben, bekommen wir alles zusammen, dass D von Beta E1 bis Beta EN die L über Q Norm von Beta zum Quadrat mal die Determinante von dieser Matrix, wovon die Einträge IJ-Eintrag Sigma I von EJ ist. Alles zum Quadrat, weil wir immer hier quadriert haben. Und das ist also die Norm L über Q von Beta zum Quadrat. D von E1 bis EN per Definition von D von E1 bis EN. Und das ist letztendlich wegen Proposition 23.1 die Norm vom Ideal vom Beta zum Quadrat d mal E1 bis En. Gut, jetzt können wir Satz 23.3 beweisen, sei L ein Zahlkörper von Grad n und S eine natürliche Zahl, dann ist die Kardinalität der Menge der Idealen, die Norm genau S haben, diese Kardinalität ist endlich. Also hier nähern wir uns langsam an diese Endlichkeit Aussagen ran. Der Beweis ist nicht schwer. Das ist Idealrechnung, also Rechnungen mit gebrochenen Idealen, wie wir es in dem Kapitel 4 von der Vorlesung Algebra 2 gemacht haben. Also ich habe das unterteilt, ich lese hier weiter in Seite 2, dem Beweis Behauptung 1, sein J ein Ideal in OL, dann ist die Norm von J in J. Das wollen wir beweisen. Also die Norm von J ist per Definition dieser Index von J in OL, beziehungsweise ist es die Kardinalität von diesem OL modulo J. Das ist eine endliche Kardinalität, das haben wir bewiesen. Also das ist die Ordnung der Gruppe OL modulo J. Wenn wir jetzt in eine endliche Gruppe ein Element mit der Ordnung der Gruppe multiplizieren, bekommen wir das neutrale Element, das folgt aus Lagrange. Also für alle x in OL gilt, dass n j mal x in j liegt. Das ist das neutrale Element von dieser Faktorgruppe. Insbesondere gilt das, wenn wir x gleich 1 nehmen und dann bekommen wir unsere Behauptung 1. Behauptung 2 ist noch eine Behauptung über gebrochene Ideale. Wenn wir Ideale in OL haben, die ungleich 0 sind und I ist enthalten in J, dann gilt, dass I mal J invers ein Ideal, ein ganzes Ideal ist. Also J invers existiert, das wissen wir. OL ist ein Dedekindring. Und der Beweis ist eine Zeile. Wir hatten ja diese Beschreibung von J invers in Kapitel 4 der Algebra 2 als die Menge aller x in L, wofür xj enthalten ist in OL, und das beweist unsere Behauptung 2. Okay, alles zusammen sei nun j in OL mit Norm js, und wir wollen jetzt untersuchen, wie viele Möglichkeiten gibt es für j. Wir sehen also, dass wenn wir diese Hauptideal, was von S erzeugt wird, betrachten und ein Ideal I dazu definieren als Hauptideal von S mal J invers, dann haben wir das Hauptideal von S ist gleich Produkt der Ideale I mal J. Aber wir arbeiten hier in einem dedicken Ring. Die Eindeutigkeit der Primfaktorisierung ergibt zwei Sachen. Die Menge der Primidealen, die überhaupt in der Faktorisierung von J erscheinen, ist eine Untermenge von der Menge der Primidealen, die in der Faktorisierung vom Hauptideal von S erscheinen. Und zweitens, wenn ein Primideal zu Potenz nü in der Faktorisierung von J erscheint und zu Potenz mü in der Faktorisierung vom Hauptideal von S erscheint, dann ist nü kleiner gleich mü. Das haben wir damals diskutiert in der Algebra 2. Also sehen wir, wenn wir jetzt allgemein mü als die Multiplizität, wenn man die Vielfachheit des Erscheinen von diesem Ideal P in der Faktorisierung von S setzen, dann sehen wir, dass es höchstens Produkt von P erscheint in der Faktorisierung von S, von diese μ plus 1 Möglichkeiten gibt. Also insbesondere, da die Faktorisierungen von Ideale ist ja eine endliche Faktorisierung, sehen wir, dass es diese Produkt endlich viele Möglichkeiten für J ergibt. Und damit haben wir Satz 23.3 auch bewiesen. Jetzt kommt die Aussage der Minkowski-Schranke, die wir im Skript 24 beweisen. Hier endet Seite 2. Sei L über Q ein Zahlkörper, dann ergibt es eine Konstante, eine reelle positive Zahl C, die hängt von L ab, also CL, sodass für alle Ideale in OL gibt es alle ungleich Null Ideale in OL, gibt es ein Alpha in A, in dem Ideal, sodass die Norm vom Ideal, was von Alpha erzeugt ist, beschränkt ist von oben durch CL mal Norm vom Ideal. Das, diese CL heißt die Minkowski-Schranke, deshalb heißt dieser Satz Minkowski-Schranke. CL ist die Minkowski-Schranke von dem Zahlkörper L. Und jetzt lese ich weiter hier Seite 3. Als Korollar bekommen wir, dass wenn wir L über Q ein Zahlkörper hat mit Minkowski-Schranke CL, dann gilt für alle Nebenklassen Q quer in der Klassengruppe von L gibt es ein Ideal in OL, so dass die Nebenklasse von A ist gleich die Nebenklasse von Q und die Norm von A ist beschränkt durch die Minkowski-Schranke CL, ist kleiner gleich CL. Und der Beweis ist wieder mit gebrochenen Idealen Rechnung. Ich habe das hier sehr detailliert geschrieben. Wir nehmen die Nebenklasse und nehmen einen Repräsentant Q dafür, wobei das ist ein Repräsentant aus der Gruppe der gebrochenen Ideale. Dann gibt es ja durch die Darstellung der gebrochenen Idealen ungleich 0 in OL und ein Ideal B in OL, sodass Q invers gleich D invers mal B. Satz 23.4 gibt uns ein Beta in B, sodass im Absolutbetrag die Norm L über Q von Beta kleiner gleich ist CL mal Norm von B. Und jetzt schauen wir uns mal das Ideal, das gesuchte Ideal in Doppelstern. hier, das ich definiert habe als Beta mal B-Invers. Da das Hauptideal von Beta enthalten ist in mein Ideal B, ist A ein Ideal in OL. Und jetzt können wir alle diese Stern und Doppelstern, alle diese Gleichungen Stern und Doppelstern zusammensetzen und sehen, dass Q gleich D mal Beta invers mal A ist. Oder dass Q mal A invers ist in ein Hauptideal in OL. H von OL ist die Untergruppe der gebrochenen Hauptideale. Gebrochene Hauptideal in OL. Und jetzt können wir die Norm von A mal B berechnen. Und das ist wegen Doppelstern die Norm von Hauptideal von Beta. Und das ist wegen der Minkowski-Schranke Kreuz kleiner gleich CL Norm Beta, Norm B. Nun, Norm A mal B ist gleich Norm A, Norm B, also können wir jetzt kürzen beide Seiten Norm B und bekommen, dass Norm A beschränkt ist von oben durch CL. Wir wollen zeigen, dass HL, die Kardinalität der Klassengruppe, also die Klassenzahl des Körpers L, des Zahlkörpers L ähnlich ist, und das können wir jetzt Ende von Seite 3 beweisen. Die Kardinalität von der Klassengruppe von L ist ähnlich. Beweis sei Q quer ein Element aus dieser Klassengruppe und A ein Ideal in OL, so dass Norm von A kleiner gleich Minkowski-Schranke von L und A ist ein Repräsentant der Nebenklasse von Q, wie oben, also wie in dem Korrelat, was wir gerade bewiesen haben. Also Q quer ist gleich A quer. Dann ist, zunächst einmal ist diese Minkowski-Schranke eine positive reelle Zahl. Wir werden später explizite Minkowski-Schranke berechnen. Aber auf jeden Fall bedeutet, dass die Norm von A beschränkt ist durch die größte natürliche Zahl, die unterhalb von CL ist. Also wir bekommen damit eine surjektive Abbildung von der Menge aller Idealen in OL mit Norm beschränkt durch diese ganze Zahl, die unterhalb von CL liegt, in KL, und die Menge aber der Ideale A in OL mit solch einer beschränkten Norm ist ja ähnlich wegen Satz 23.3. Und damit haben wir die Ähnlichkeit der Klassenzahl bewiesen. Tschüss und auf Wiederhören in Skript 24.